Hollerö, ihr lieben Nichtspielenden, die hier trotzdem zuhören wollt beim Durchgespielt-Podcast und in dieses Hobby mit uns einsteigen wollt. Wir schulden euch noch eine Auswertung, weil ihr so fleißig mitgemacht habt bei unserer Umfrage zum Thema, was ist denn wohl das beste erste Spiel? Und da haben wir uns sehr gefreut, denn da ist einiges angekommen, mehr als wir erwartet hätten. Und jetzt machen wir da einfach noch eine Auswertungsfolge zu. Wir hatten ja erst überlegt, ob wir das letzten Monatsfolge besprechen wollen. Aber wie gesagt, da ist jetzt so viel zusammengekommen, dass wir dachten, das ist nochmal eine extra Folge wert.
Genau, ich bin auch mit dabei, hallo.
Genau, und ich bin auch dabei. Mit mir sind es dann 11 oder so.
Ja. Wir wollen jetzt natürlich niemanden doxen hier mit seinen Präferenzen und Gründen, die bisher davon abgehalten haben. Deswegen werden wir die Namen natürlich nicht direkt nennen. Wobei auch das irgendwie vielleicht als Pflichtfeld gesollt hätte, so nachträglich gesehen, weil wir jetzt einige Leute hier drinstehen haben, für die wir ein Spiel rausgesucht haben, aber gar nicht wissen, wer das ist und wie wir die kontaktieren können. Aber
die hören das doch jetzt.
Ja, natürlich, natürlich. Wie dumm von mir. Und die wissen ja auch genau, welche Angaben sie gemacht haben.
Das wüsste ich auch nicht mehr jetzt. Aber das finden wir dann zusammen raus und vielleicht sind ja trotzdem nette Spiele dabei.
Genau, das ja sowieso. Also wir werden ja nur gute Spiele heute vorstellen, deswegen lohnt sich diese Folge so oder so zu hören.
Ja, dann würde ich sagen, ohne größere Umschweifungen, gehen wir da mal rein und legen mal so ein paar Profile von Leuten an, die hier mitgemacht haben. Und dann fragen wir uns gegenseitig, was wäre denn für genau diese Person das erste Spiel, weil wir hatten jetzt viel rumüberlegt und rumexperimentiert. Kann man da vielleicht irgendwas automatisieren? Gibt es da Überschneidungspunkte? Aber wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es tatsächlich super schwierig ist, so eine If-Then-That-Tabelle irgendwie aufzubauen für diesen Fall, weil eben so viele verschiedene Faktoren reinkommen, wenn Menschen noch kein Videospiel gezockt haben und sich dann eben diesem Fragebogen widmen und da verschiedene Sachen anklicken. Und da würde ich sagen, macht es wenig Sinn, sich da jetzt irgendwie zu überlegen, okay, wenn du jetzt wie bei so einem mein bestes Starter-Pokémon-Fragebogen im Internet irgendwo auf so einer HTML-Seite dich einfach durchklickst, bist du eher ein feuriger Typ oder hast du auch gerne mal Spaß im Wasser? Na, wer wird wohl dein Starter-Pokémon sein? So einfach ist es bei uns heute leider nicht.
Das wäre schön.
Ja, wir hatten im Vorfeld schon einmal drüber gesprochen. Natürlich ist das jetzt noch nicht perfektioniert und wir haben es uns bei der Auswertung auch extra schwer gemacht. Aber wir schneiden das für euch alles so zusammen, dass unsere S und M's sich nicht so sehr doppeln. Also schauen wir mal. Wir haben hier zum Beispiel das erste Spielerprofil, in das wir gleich mal reingehen können. Das ist eine Person, die sagt, wenn zum ersten Mal etwas angegangen wird, dann soll es am besten klappen. Also da hatten wir ja die Auswahl, dann kann man sich auch mal reinfuchsen und da kann man sich auch Zeit für nehmen oder es soll am besten direkt funktionieren. Da ist es hier eher auf der Funktionieren-Seite. Bei Problemlösung nenne ich mal diese Kategorie, ob das eher mit dem Kopf oder eher mit den Händen passiert, da ist es ganz klar der Kopf. Die Herausforderung soll fürs erste Spiel relativ niedrig sein, völlig in Ordnung. Der Realitätsbezug ist egal. Eine komplexe Story, ja, schon eher in Richtung Story Plus. Und Gewalt soll es erstmal nicht enthalten. Dann wurde auch ganz klar angekreuzt, das Genre Point and Click wird hier interessant gefunden. Also auch da kann man sich ja dann erstmal bei den Tipps dran orientieren. Und dann hatten wir ja noch ein paar Sachen, die man so auswählen konnte. Da ging es dann eben auch wieder darum, dass diese Person scheinbar Lust auf eine interessante Handlung hat, sich auch gerne in die zwischenmenschlichen Beziehungen von verschiedenen Charakteren hineinfindet. Dann auch relativ schnell wieder Fortschritte macht. Also das ist ja, glaube ich, dann auch mit diesem, wenn ich zum ersten Mal etwas anfange, dann soll es auch mal funktionieren. Rätsellösung, Humor gerne und am besten in einer idealen Welt an einem Computer oder Laptop gespielt. Und dann noch die wichtige Frage, was hat denn bisher dafür gesorgt, dass die Videospiele noch nicht ausprobiert wurden? Da wurde ja vor allem der Preis genannt. Ich glaube, da ist dann auch klar, dass es jetzt nicht irgendwie erst noch eine PS5 und ein neuer Fernseher sein sollen, sondern ich habe jetzt mal geschaut, dass es am besten eben dann auch ein Point-and-Click-Adventure ist, jetzt nicht komplett irgendwie aus den 70ern, wo man dann mit Textparser arbeiten muss, sondern möglichst modern und eben auch was, also nicht mal, wenn es im Sale ist, kostet zum Beispiel jetzt hier einen Deponia, womit ich ruhig anfangen würde, das kostet halt keine 5 €. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, habe es jetzt gerade nicht gefact-checkt, aber wenn doch dann einmal zum Sale war, dann ist es wieder für 99 Cent drin. Also das ist der erste Teil einer Adventure-Spiel-Reihe vom deutschen Studio Dedelic und das orientiert sich halt ganz krass an den Sachen, die ich mich jetzt nicht getraut habe zu empfehlen. So die goldene Zeit der Adventures war ja dann eher so später 80er bis 90er rein. und die Sachen von damals, so von LucasArts, klar, das sind jetzt alles Klassiker, bei denen wir alle den Humor lieben, aber in jedem dieser Spiele fallen uns auch Rätsel ein, wo wir sagen so, boah, bitte, bitte nicht nochmal. Und deswegen denke ich, mit Deponia oder eben auch mit einem weiteren spirituellen Nachfolger Thimbleweed Park ist man da, glaube ich, sehr gut beraten, wenn man jetzt wirklich gezielt sagt, ich möchte in das Point-and-Click-Adventure rein, ich möchte, dass es auf Anhieb funktioniert und ich nicht noch irgendwie mit DOSBox oder ScumVM rumfummeln muss oder sowas. So, lad dir einfach ein Deponia bei einem Händler deiner Wahl, Steam zum Beispiel, GOG, da gibt es das, wie gesagt, eigentlich immer im Sale und wenn nicht, ist es trotzdem günstig. Oder wenn es eben wirklich so von den Leuten sein soll, die auch damals schon dran mitgearbeitet haben, dann ist eben Thimbleweed Park wirklich das, wo man richtig nah dran kommt. Und ansonsten hatte ich mich halt schwer damit getan, Sachen aus einer Reihe zu empfehlen. Bestimmt ist das neue Monkey Island auch für solche Personen eine Empfehlung wert, aber da würde ich jetzt mal sagen, da braucht man dann doch irgendwie, das sollte halt nicht das erste Spiel sein, das sollte vielleicht dann das dritte, vierte, fünfte sein.
Ja, also ich fand es auch spannend, dass hier direkt als Genre Point and Click angegeben wurde. Was ja, glaube ich, in der Liste gar nicht so direkt angegeben war als vorgegebene Antwortmöglichkeit, sondern irgendwie unter Sonstiges eingetragen ist. Und das zeugt ja schon für eine gewisse Kenntnis in dem Bereich. deswegen habe ich da natürlich auch einfach jetzt geschrieben hier moderne Point-and-Click-Adventures in Klammern halt Thimbleweed Park oder vielleicht auch so ein Darkside Detective, was jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, sogar noch gerade das Epic Game ist. Also
wenn man da einen kennt, der die immer mitnimmt, dann da spielen.
Ja, genau, dann da vielleicht mal fragen. Aber ich muss auch zugeben, dass ich gar nicht so der große Point-and-Click-Spieler bin. Deswegen kann ich da jetzt keine hieb- und stichfeste Empfehlung geben und habe mich mehr oder weniger dir angeschlossen.
Das Witzige daran ist halt, dass ich mich schwer getan habe, neue Spiele darin zu finden, weil es für mich auch ein Genre ist, wenn wir uns da jetzt hinsetzen im Freundeskreis und sagen, es ist jetzt mal wieder ein Adventure dran, dann ist es halt doch wieder irgendwas aus den 90ern, weil das eben die großen Titel sind. Und dann sagt einer, ich habe noch nie Baphomets Fluch gespielt und dann alle gleich, was? Dann spielen wir das jetzt direkt. Aber ich weiß halt nicht, ob ein Baphomets Fluch heute das beste erste Spiel ist. Es ist mit Sicherheit immer noch ein gutes Adventure, aber ja, vielleicht etwas moderner gehen, damit man mit der Steuerung irgendwie nicht überall anhakt, damit die Rätsel vielleicht ein bisschen schneller laufen.
Bei vielen Sachen ist es ja so, dass die Steuerung und alles früher noch simpler, nicht unbedingt einfacher war, aber alleine dadurch, dass du weniger Tasten hast an dem Controller, ist das vielleicht einfacher gewesen. Aber ein Point-and-Click zum Beispiel, das hat ja sowieso im Grunde nur die linke Maustaste, aber dass da halt viel Quality of Life dann noch dazugekommen ist, vielleicht auch, weil man nur eine Taste hat. Dass man eben nicht mehr unten auswählen muss, benutze X mit Y oder sprich mit dieser Person, rede mit dieser Person, schlag diese Person, wenn das ein bisschen kontextueller ist und sowas. Deswegen ist da vielleicht, müssen wir mal gucken, so die besten Point-and-Clicks der letzten 10 Jahre oder so, dass man sich da vielleicht was raussucht.
Ja, dann haben wir mit dem zweiten Kandidaten, der hier mitgemacht hat, einen quasi direkten Gegensatz dazu, denn hier wird gesagt, okay, wenn ich etwas zum ersten Mal ausprobiere, dann kann ich mich gerne auch mal eine Stunde hinsetzen und mich da erstmal reinfuchsen. Das muss jetzt nicht Pick-up-and-Play sein, aber das kann mich auch ein bisschen fordern. Es soll eher auch wieder Richtung Rätsellösung gehen, darf auch ein bisschen herausfordern, soll möglichst nicht den allergrößten Bezug zur Realität haben, sondern in einem Fantasy-Universum stattfinden. Und eine komplexe Handlung ist auch cool. Und Gewalt ist hier in Ordnung. Nicht auf dem expliziten Erwünscht-Level, aber ich glaube, da sind wir dann halt so bei, ja, okay, ist mir egal, wenn es drin ist. Und dementsprechend habe ich mich da relativ schnell zu hinreißen lassen, zu denken, okay, das Wichtigste, was hinten raus noch angekreuzt war, war das perfekte Spielerlebnis ist für diese Person mit anderen zu spielen. Und da war ich jetzt mit, wenn es eine Einstiegshürde haben darf und wenn es auch einen Komplexitätsgrad haben darf und am besten irgendwie so Richtung Action, Abenteuer, Sport und Spiel geht, dann würde ich fast sagen, schau doch mal in Diablo 2 oder Diablo 3 rein. Diablo 2 hat gerade einen Remaster gekriegt vor ein paar Jahren. Das ist auf jeden Fall sehr gut spielbar in der heutigen Zeit. Da muss man jetzt keine Angst haben, dass es irgendwie komplett auf der Steuerung von so einem 2005er-Titel hängen geblieben ist. Oder ansonsten eben Diablo 3, beides in einem Koop-Modus auf jeden Fall. Am besten dann natürlich, wenn es das erste Spiel ist mit einer Person, die vielleicht schon so ein bisschen Erfahrung hat, aber jetzt nicht ihr 1000stes Spiel spielt und dir nur davon läuft. Sondern ich glaube, da kommt es dann drauf an, dass eben, gerade wenn hier Koop so explizit erwünscht ist, dass man miteinander vielleicht auch lernt und so ein bisschen voneinander und nicht eben dieses Phänomen hat, ja, okay, der Kacknoob muss durchgezogen werden. So, nee, das ist halt immer eine schlechte Erfahrung für Leute, die anfangen.
Ja. Ich habe mich für Stardew Valley Co-op entschieden. Weil ich habe herausgelesen, also Simulation und Strategie, ein bisschen Wirtschaft und Aufbau, halt steht ja auch in Klammern Gartenbau oder Lego. ich bin dann eher den friedlichen, den pazifistischen Weg gegangen. Und weil es eben auch hier angeklickt wurde, ich interessiere mich für Charaktere und Beziehungen untereinander, die gestaltet man dort ja aktiv mit. Und hier auch wurde angehakt, ich bastel mir an einer Werkbank was aus Rohstoffen und setze Pflanzen an. Und ich helfe anderen und so weiter. Und deswegen, Stardew Valley, das hat ja auch einen ganz fantastischen Koop-Modus, wo man halt wirklich auch viel, beziehungsweise alles sogar gemeinsam machen kann. Oder auch, wenn man möchte, aneinander vorbeispielen.
Sich abends wieder treffen.
Genau, dass man abends dann gemeinsam wieder sich hinlegt. So, was, und wie war dein Tag so? Was hast du Schönes gemacht heute? Ja, nee, aber da kann man halt auch gemeinsam einfach spielen, auch wenn man das vielleicht einfach zusammen startet, das Spiel, dass man dann merkt, ja, okay, ich hier, das übrigens hier kann man das und das machen und da kann man das und das machen, dass man das halt auch gemeinsam lernt und dadurch halt auch eben ja, eine gute Zeit hat im Koop.
Eine Verbraucherinformation natürlich noch. Die Spiele, die wir hier nennen, packen wir euch unten in die Shownotes rein, nach Möglichkeit mit einem Link zu irgendeinem Shop. Das bastel ich nachher mal alles zusammen, wenn wir die Folge schneiden. Also, dass ihr da jetzt nicht irgendwie hören und ins Google-Feld eintippen müsst gleichzeitig. Wir packen euch hier irgendwie zumindest einen Link zur weiterführenden Suche rein, sodass das alles hier unten gleich im Podcast-Catcher angezeigt wird. Ja, dann haben wir jemanden, der Erfahrungen mit Brettspielen mitbringt und hier zum Beispiel reingeschrieben hat, dass mit Dominion und Azul schon mal ein bisschen Vorkenntnis besteht. Die Frage hatten wir übernommen, damit man so ein bisschen schauen kann, okay, wo liegen denn die Gemeinsamkeiten? Und gerade Dominion hat ja viele Mechaniken, die auch, ich würde mal sagen, in den letzten 5 Jahren immer beliebter werden im digitalen Spielen. Mhm. Das ist natürlich da immer schon mal was, worauf man aufbauen kann. Es muss nicht zu einstiegsfreundlich sein, rätselaffin, die Herausforderung darf ruhig ein bisschen steigen, Realität muss jetzt nicht unbedingt zwangsweise sein, Fantasy ist auch erlaubt und eine komplexe Handlung ist erwünscht. Was wurde bisher, was war der Grund, dass bisher nicht gespielt wurde? Es gibt keine Konsole im Haus und ja, das ist natürlich ein Grund. Das habe ich ein bisschen mit reinbezogen und geschaut, dass es vielleicht Spiele sind, die eine Version haben, die auf dem Handy nicht komplett scheiße sind. Also ich unterstelle mal, dass ein Handy, wenn es auch nicht bei der Person selber vielleicht im Besitz ist, dann kriegt man ein Handy ja mittlerweile über den Freundeskreis dann doch relativ günstig mal oder ausgeliehen oder hey, hattest du nicht noch ein altes oder so, kannst du mir das nicht mal irgendwie einen Monat mitgeben?
Ja,
da bin ich dann. Da bin ich dann schnell bei Slay the Spire gelandet, weil das eine Version hat, die auf dem Handy gut funktioniert, weil das viele Sachen hat, die man jetzt speziell aus Dominion schon kennen wird und weil vor allem die Herausforderung da natürlich jetzt nicht unbedingt das beste erste Spiel draus macht, aber wenn die Person sagt, ja, es darf sich auch mal im ersten Akt schon ein bisschen die Forderung, es darf im ersten Akt auch schon mal ein bisschen gefordert werden, dann würde ich sagen, könnte man das ruhig mal ausprobieren, weil dieses Kartenspielen an sich, das ist ja eine Übertragungsleistung, die dann aus der Brettspielwelt schon vorhanden ist. Und ich glaube, das hat man dann relativ schnell drin. Vielleicht gerade mit Touchsteuerung, wenn die Person hier auch sagt, mein perfektes Spielerlebnis wäre an einem Handy-Tablet-tragbaren Gerät. Mhm. Ich glaube, dann ist Slay the Spire schon eine gute Empfehlung, wenn man so aus der Brettspielrichtung kommt. Und ansonsten, wenn es mehr in so eine Story-Richtung gehen soll, hätte ich halt noch gedacht, ein Life is Strange. Aber ich weiß nicht, wie gut da die Mobile-Version ist.
Also ich glaube, das ist okayisch, weil du hast dann wahrscheinlich so ein Onscreen Buttons und so weiter und das ist bei dem Spiel ja nicht so kritisch, dass du da jetzt punktgenau springen musst und sowas. Also du musst ja hauptsächlich deine Figur herumlaufen lassen in der 3D-Welt und A drücken, manchmal auch B und Entscheidungen treffen, aber halt nicht irgendwie durch viel Geschick brillieren und zeigen, wie toll du von A nach B springen kannst.
Ja, dann würde ich das vielleicht eher auf einem Tablet spielen und Slay the Spire geht auch gut auf einem Handyscreen. Das ist nicht so relevant, dass das einen riesen Screen hat. Ja, bei so storylastigen Adventure-Games geht es dann ja doch ein bisschen rum, dass man eben auch sehen will, was für Emotionen da gerade transportiert werden und da könnte es auf dem Handy dann doch ein bisschen klein werden.
Ja, also ich habe noch aufgeschrieben, Monument Valley ist auch ein sehr, sehr gutes Puzzle-Game ist, was auf dem Handy 1A funktioniert, das ja, glaube ich, sogar ursprünglich nur auf dem Handy erschienen ist und dann nachträglich noch für Konsolen und PC rauskam. Dann das Spiel Kato, wo man ja auch diese Plättchenlege-Anleihen hat, die man sehr gut aus Brettspielen kennen wird, wenn man Carcassonne zum Beispiel mal gespielt hat. Oder auch Azul irgendwie im weiteren Sinne. Und grundsätzlich Cozy Games kam mir so vor, als wäre das auch ein guter Pick für diese Person. Gerade auch, wenn man die auch gut auf dem Handy spielen kann, glaube ich. So, die, ja, wobei nicht unbedingt Cozy Games, eher so ein bisschen Richtung Idle Games auch. Ich erinnere mich an dieses Cats and Soup.
Oh ja.
Zum Beispiel. Sowas in der Richtung vielleicht.
Ja, wobei man da natürlich, also gerade Menschen, die ihr erstes Spiel an einem Handy im Google oder Apple Store runtergeladen haben, so, da ist halt das Minenfeld so groß, dass man sich irgendeinen Schrott runterlädt, der einfach nur nach ja, zwei Minuten 9,99 € von dir haben will. Deswegen würden wir da vielleicht nochmal vorher aussortieren. Also da hast du Monument Valley gesagt, das ist natürlich ein hervorragendes Beispiel. Und auch da Slay the Spire, das ist halt ein Bezahlspiel. Man könnte vielleicht sagen, wenn Spiele gratis sind, sind sie meist eine Falle auf dem Handy, aber da sind wir vielleicht auch einfach zu negativ, das weiß ich nicht, ob es auch gute Gratisspiele gibt auf Handys.
Aber ja, ansonsten den Google Play Pass vielleicht mal ausprobieren. Da gibt es sicherlich Angebote für 5 € für den ersten Monat. Und da sind viele, ich sag mal, Vollpreistitel enthalten, wie zum Beispiel ein Slay the Spire. Und das kann man da dann auf jeden Fall schon mal probespielen, gucken, ob sowas was ist.
Deswegen komme ich da gerade drauf. Also du sagst jetzt den Google Play Pass oder halt auch diese Apple Arcade oder
ja, stimmt,
wenn ihr
genau.
eh ein Spotify-Abo habt, dann schaut mal, da gibt's mit dem gleichen Account könnt ihr euch einloggen und da gibt's eben auch viele Spiele, die ihr dann über so einen vorausgewählten Katalog runterladen könnt. Und ich habe Spotify gesagt, oder? Ich meinte Netflix.
Ne?
Ja. Also wenn ihr einen Netflix-Account habt, dann könnt ihr da mal nachschauen. Auch das packen wir hier in die Shownotes. Die packen dafür euren Account, mit dem ihr sonst Serien guckt, auch Videogames rein. Und gerade auf Mobile haben die eine echt schöne, hochwertige Auswahl. Ja, nächster Kandidat. Sollte auf Anhieb funktionieren, darf dann aber ruhig ein bisschen herausfordernder werden im weiteren Spielverlauf. Sowohl Geschick als auch Köpfchen ist relativ egal der Person, auch der Realitätsbezug ist erstmal egal. Eine zu komplexe Geschichte sollte erstmal nicht drin sein, da geht es wahrscheinlich dann eher in Richtung Gameplay und Gewalt ist halt irgendwie dann doch eher nix. Also wenn wir es rauslassen können, dann lassen wir es raus. In der perfekten Wahrnehmung wird alleine gespielt und da war ich so ein bisschen direkt wieder in der Erinnerung, die wir auch in der letzten Folge schon hatten, dass, glaube ich, für solche Personen dann immer diese PopCap-Games ganz gut sind. Also da wäre ja zum Beispiel Peggle, so eine Art Puzzlespiel, das sehr gewaltfrei funktioniert, das super einfach erlernt ist und das aber hinten raus dann immer komplizierter wird und dann eben auch ja so Puzzleketten hat, wo man dann die richtige Fähigkeit im richtigen Moment mal benutzen muss. Aber das baut sich halt alles auf. Das lernt man in einer ordentlichen Geschwindigkeit mit. Das ist jetzt nichts, wo du zweimal geklickt hast und dann auf einmal nicht mehr weißt, was denn hier eigentlich los ist. Oder ein anderes Beispiel vom gleichen Entwickler wäre dann auch Plants vs. Zombies. Ein Spiel, wo man sehr langsam erstmal am Anfang so seine Verteidigungsmauer aufbaut und dann kommen halt Zombies angeschlurft und die werden dann von den eigenen Pflanzen besiegt. Und wenn das erlernt ist sozusagen, dann kriegt man halt pro Level irgendwie vielleicht mal eine andere Pflanze, die man bauen kann oder ein neues Upgrade für eine Pflanze, die man schon hat. Und das hat eben auch eine nette Lernkurve, die hier darauf zutreffen würde, dass die Person gesagt hat, okay, ich würde gerne mit was Einfachem anfangen, was direkt funktioniert, aber es darf sich dann eben auch in die Richtung Herausforderung entwickeln. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie Anti-Gewalt das wirklich ist und ob es okay ist, wenn eine Schlingpflanze mal an so einem Zombie rumdrückt. Aber das ist halt Cartoon-Gewalt, das muss man dann selber wissen.
Ja.
Ansonsten Peggle.
Ja, ich habe noch aufgeschrieben Osmos, was ich sehr, sehr lange, sehr gerne auf dem Handy gespielt habe, weil es damals in einem Humble Bundle drin war. Da bist du quasi ein Sternensystem quasi, fliegst im Weltraum rum und kannst alles auffressen, was kleiner ist als du und musst halt am Ende immer der größte Blob werden. So. Und dann suchst du dir natürlich die, die halt ein bisschen kleiner sind als du, dann konsumierst du die, dann bist du quasi doppelt so groß, dann kannst du wieder einen größeren und so weiter. Aber immer halt aufpassen, dass du nicht selber gefressen wirst von den Größeren. Und das funktioniert sehr gut und das ist quasi, wenn man böse sein will, ein Abklatsch von dem nächsten Spiel, was ich aufgeschrieben habe, und zwar die Katamari-Reihe, wo du ja auch quasi so einen Klebeball hast, den du durch die Welt rollst und alles einsammelst, was kleiner ist als dein aktueller Ball. Und dadurch halt auch immer größer wirst und das kann man halt auch, das sind so meine beiden, ich will irgendwas spielen, gib mir was, woran ich Spaß habe und dann spiele ich das und hab Spaß. Also, da muss man nicht viel für können, die Regeln sind halt super simpel, aber es ist sehr befriedigend.
Katamari hatte ich mich ein bisschen vorgedrückt vor der Empfehlung, weil ich nicht weiß, ob das funktioniert, wenn man nicht schon in diesem Videospiel-Kosmos irgendwie drin ist, weil das sehr abgedreht ist und teilweise auch sehr überdreht und glaube ich eher sowas ist, was dir zeigen kann, was Videospiele noch sein können. Nicht so sehr, was Videospiele überhaupt erstmal sein können, aber da, ich würde mitgehen. Ja. Ich würde auch sagen, lass uns das gerne ausprobieren als ersten Tipp. Nächster Punkt ist auch wieder so ein bisschen mit hin und her gerissen quasi zu, es sollte am Anfang einfach sein und dann darf sich auch mal eine Herausforderung dabei herauskristallisieren. Hier ist der Unterschied, dass das die Person ist, die den höchsten Realitätsanspruch quasi daran hat. Also weniger Fantasy und Sci-Fi, sondern eher was, was man aus der echten Welt kennt. Und die Story sollte relativ komplex sein. Puzzle und Rätsel werden bevorzugt, aber auch Aufbau ist völlig okay. Und bei den Vorlieben kristallisiert sich halt auch wieder das mit der Handlung heraus, sodass ich hier relativ schnell bei, ja, ich sag mal, fortgeschrittenen Adventure waren. Wir haben ja schon angefangen mit den Point-and-Click-Adventures und dieser Person hier würde ich dann vielleicht sogar eins von den moderneren 3D-Adventures empfehlen, die halt einen sehr starken Realitätsbezug haben. Und da sind mir vor allem Gone Home und Firewatch eingefallen. Das sind ja beides Sachen, die quasi komplett ohne Übernatürliches auskommen und die einfach auf ihre Weise, in ihrem Tempo, dass man sich selber überlegt, eine ganz tolle Story erzählen.
Ja, ist witzig, dass du Adventure gesagt hast, weil da habe ich jetzt eher so an sowas wie Lara Croft oder so gedacht. Für mich sind die beiden Spiele eher so klassische Walking Simulator.
Ja, gut, das hatten wir jetzt natürlich nicht extra als Kategorie hier drin, deswegen ist es bei mir dann mit unter Puzzle und Adventures aufgetaucht.
Ja, also ich habe mich versucht, nach Puzzlespielen mit Story zu orientieren. Und da ist mir einmal Professor Layton eingefallen, was jetzt vielleicht nicht wegen der Story weitergespielt wird, aber weil die Puzzle sehr cool sind. Und natürlich die The Case of the Golden Idol, was ja auch eine ganz besondere Art von Puzzlespiel sind, also diese Deduktionsspiele, die halt auch zum Einstieg, glaube ich, vom Gameplay her relativ gut machbar sind, weil du ja nicht viel verschiedene Knöpfe und sowas hast, sondern einfach in Anführungszeichen nur Texte in Boxen reinschieben musst. Und dann aber trotzdem irgendwie eine Geschichte daraus entsteht und die halt auch sehr abgefahren ist und man da schon wissen möchte, wie das alles irgendwie sein kann.
Das war mir für die erste Empfehlung hier in diesem speziellen Fall ein bisschen zu fantastisch, sag ich mal, und vielleicht auch ein bisschen komplex. Das müsste man dann schauen.
Wahrscheinlich auch ein bisschen zu hässlich.
Ja, es hat einen ganz speziellen Stil, das stimmt. Da ist so ein Firewatch hübscher oder ein Professor Layton in Hand gezeichnet.
Ja. Und dann noch Murder by Numbers, was ja ein Picross-Spiel ist, glaube ich, wo man aber auch irgendwie einen Mordfall lösen muss. Also das habe ich auch nicht lang gespielt, irgendwie nur die erste halbe Stunde oder so. Aber das fand ich auch sehr spannend, diese Kombination. Und zu guter Letzt auch nochmal Kato, weil das eben auch dieser Puzzle-Effekt ist mit der netten Geschichte dahinter.
Na gut, dann haben wir die nächste Person, bei der es wieder heißt, wir können uns bei der ersten Sitzung durchaus mal Zeit lassen. Es muss nicht alles gleich funktionieren. Es soll rätselig werden und der Herausforderungsgrad darf ruhig etwas höher sein. Und nach Möglichkeit absolut in einer fantastischen oder Sci-Fi oder jedenfalls nicht unserer Standardwelt sollen wir uns bewegen. Eine komplexe Story ist was Gutes. Gewalt lieber nicht, aber keine absolute Abneigung und eine Vorliebe für Rätsel, Puzzle und Strategie. Und da bin ich speziell, weil es dann hier später auch noch ich spiele mit anderen angeklickt wurde, irgendwie bei so Adventures gelandet. Da sind wir schon wieder bei Adventures, ist das vielleicht einfach ein perfektes Einstiegsmodell. Bei Adventures gelandet, die eben eine hohe Komplexität haben und die davon profitieren, wenn sie mit mehreren gespielt werden. Und da ist es mir eingefallen, Her Story einmal. Und wenn das vielleicht zu komplex ist dann wiederum und man nach einer Stunde meint, oh, ich habe irgendwie noch immer nicht so richtig was verstanden, weil es schon sehr verkopft ist, dann würde ich sagen, geht man einen Schritt zurück und schaut sich mal eins der Sherlock Holmes Adventure an und gibt vielleicht irgendwie den Controller oder die Maus weiter und rätselt da eben vor allem zusammen vor dem Computer, wurde hier, glaube ich, angeklickt, genau.
Ja. Ich habe noch die Lego-Spiele angegeben.
Oh, auch nicht schlecht.
Also ja. Lego Star Wars oder Lego Indiana Jones, je nachdem, was dein persönlicher Lieblingsfilm ist und davon dann die Lego-Variante. Weil hier auch nochmal angegeben wurde, ich werde durch den Humor des Spiels zum Lachen gebracht. Das machen die Spiele sehr gut, finde ich. Und weil halt auch abgehalten vom Spielen wegen der Steuerung war. Und da dachte ich mir, ja, das ist nicht so krass herausfordernd. Da kann wirklich jede eine gute Zeit mit haben. Wenn man sich drauf einlässt und spielen möchte, dann kann man mit den Lego-Spielen eigentlich nicht viel falsch machen.
Ja, stimmt tatsächlich. Hat auch einen sehr angenehmen Schwierigkeitsgrad, gerade am Anfang.
Ja.
Dann haben wir wieder eine Person, die Brettspiele mitbringt. Hier zum Beispiel Arche Nova, Harmonies oder Pixies. Und gerade durch Arche Nova merkt man schon, okay, hier sind auch, ich sag mal, schwerere Zusammenhänge durchaus kein abschreckendes Kriterium. Mhm. Und das findet sich dann auch wieder im Herausforderungsgrad. Da wurde hier gesagt, ja, gerne auch mal 5 von 5 Herausforderungen. Da kommen wir schon irgendwie rein, wenn es am Anfang leicht zu erlernen ist. Also einen Punkt bei am Anfang gerne einfach und 5 Punkte bei am Ende gerne schwer ist, glaube ich, genau dieses easy to learn, hard to master, wo wir drauf achten müssen ja. Für die Empfehlung. Außerdem wird mit anderen gespielt. Und es wird ein Fokus auf Aufbau und Rätsel und Simulation gelegt. Und da war ich dann irgendwie bei Anno und dachte, so einen Anno 1800 ohne Add-ons. Ich glaube, das geht bis zu einem Komplexitätsgrad hoch, der nicht komplett gestört überfordernd ist. Also wenn man jemanden jetzt zum ersten Mal an ein Videospiel setzt und das ganze Anno 1800 Paket mit allen DLCs und Boni und was weiß ich auspackt, dann ist das eindeutig zu viel. Aber ich glaube, nur das Urspiel könnte da gut funktionieren für jemanden, der sagt, ich habe Arche Nova Erfahrung, ich weiß, was eine Lieferkette ist, ich weiß, wie sich verschiedene Gameplay-Elemente gegenseitig beeinflussen können und ich habe jetzt Lust, das mal auszuprobieren, am besten mit anderen, dann eine Koop-Runde Anno 1800, würde ich sagen.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut, aber da steht allerdings auf dem Fernseher, aber ich bin mir sehr sicher, dass es Anno 1800 mittlerweile sogar auch im Game Pass gibt. Also eine Konsolenversion ist auf jeden Fall auf der Xbox verfügbar. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das auch Koop hat. Aber das dürfte ja ein leichtes sein, das herauszufinden. hier folgt die Magie des Schnitts.
Ich glaube, das Anno 117, um das vielleicht ansonsten einmal reinzuwerfen, während du recherchierst, das hat sogar Crossplay. Also da kannst du an der Konsolenversion mit und gegen Leute an der PC-Version spielen, habe ich neulich gelesen.
Oh krass.
Dann vielleicht auch das, aber das habe ich selber noch nicht gespielt und kann da nicht die Hand für ins Feuer legen, anders als 18.
Ja, aber ich glaube, das geht hier auch. Also Internet sagt auf jeden Fall, Multiplayer ist möglich, Koop-Modus auch. Also man kann es auch zusammen und nicht nur gegeneinander spielen. Und genau, im Koop-Modus steuern sie gemeinsam eine Fraktion und teilen sich Ressourcen, Finanzen und Aufgaben. Das klingt doch sehr gut.
Ja, und wenn man dann noch durch den Humor des Spiels zum Lachen gebracht werden will und Action und Abenteuer auch nicht ausgeschlossen sind, so wie bei dem, was die Person hier angeklickt hat, dann hätte ich gesagt, eventuell dann sogar noch Alarmstufe Rot 3, also ein Spiel aus der Command & Conquer-Reihe, ein Echtzeitstrategiespiel, das einen überdrehten Humor hat und wenn ich mich richtig erinnere, auch relativ leicht anfängt, so dass man eben erstmal 3 Kraftwerke und 5 Soldaten baut zusammen in der Koop-Kampagne. Aber das weiß ich nicht, wie schnell das anzieht und wie schnell das zu einem Reaktionsspiel wird und wie weit es dann noch ein guter Tipp für jemanden ist, der zum ersten Mal ein Spiel spielt.
Ja. Also ich habe noch aufgeschrieben Koop-RPGs und da hatte ich jetzt sowas wie Divinity Original Sin im Kopf oder vielleicht ein Baldur's Gate, wenn das im Koop gut funktioniert. Aber halt von den Werten, die die Person hier angekreuzt hat, kam mir da so vor, als wäre so RPGs ein guter Start, also ein gutes Genre für die Person und eben weil gemeinsam gespielt werden möchte, vielleicht sogar am Fernseher eben die Koop-RPGs, davon gibt's ja mittlerweile auch das eine oder andere. Oder vielleicht auch einfach sowas wie ein modernes Final Fantasy oder ein Clair Obscur vielleicht sogar, wenn man sich das einfach gemeinsam spielt und quasi mit Controller weiterreicht. Das ist ja bei so rundenbasierten Spielen eh irgendwie witzlos immer noch für mich, finde ich, dass man da nicht einfach sagen kann, ja, Spieler 2 spielt jetzt die Figur und gut.
Ja, das stimmt. Das ist ein Feature, das könnte es ruhig öfter geben. Vielleicht da auch als Anfangsspiel. Ich weiß gar nicht, ob ich da im Podcast schon drüber geredet habe. Ich glaube aber schon. Solasta ist ein Spiel, was so relativ eng auf der Dungeons & Dragons, nicht Lizenz, aber auf dem Regelwerk basiert. Und das ist ja auch am Anfang so, dass der Krieger halt zuhaut mit einem Würfel und der Magier halt irgendwie einen Zauber macht, aber alles auch mit einem Würfel. Und das ist halt, glaube ich, auch gerade wenn man aus der Brettspielwelt kommt, dahergehend sehr gut nachvollziehbar anfangs und überfordert jetzt auch nicht im Schwierigkeitsgrad. Das würde ich auch noch mit in den Ring werfen, gerade auch im Multiplayer.
Oh ja, das klingt sehr gut.
So, dann haben wir eine Person, die hat Erfahrungen mit Brettspielen, aber vor allem mit den, ich sag's mal, Casual Party Games. Da haben wir Monopoly, Tabu und Nobody's Perfect. Und da in der Richtung dann eben was zu finden und da in der Richtung dann was, was möglichst schnell funktioniert, was aufgemacht wird und gestartet werden kann, was irgendwo, ja, wie wahrscheinlich auch die genannten Spiele, so ein Mix ist aus ein bisschen Nachdenken, ein bisschen Fingerfertigkeit, ein bisschen hier mal was anderes machen. Ein guter Mix ist da, glaube ich, gefordert. Herausforderung sollte nicht zu hoch sein, Realitätsfaktor relativ egal. Gewalt ist außerdem auch kein Problem. Und dementsprechend bin ich da irgendwie so ein bisschen bei den moderneren AAA-Games gelandet. Also es wird hier gesagt, warum hast du noch nicht gespielt? Zeit und Vorurteile. Dann wiederum ist aber in den Genres irgendwie alles so ein bisschen vertreten. Sogar Shooter, RPGs, Simulationen, Action-Abenteuer, Puzzles. Also irgendwie scheint ein Grundinteresse an allem da zu sein. Und da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage, da kann man ruhig mal in so Spiele reingehen, über die halt auch die Presse schreibt. Also ich sehe die Person hier, glaube ich, im AAA-Bereich ruhig. Und wenn Uncharted zum Beispiel irgendwie einen Auto-Aim hat, würde ich sagen, das ist vielleicht ganz cool, dass man irgendwie sagt, okay, wir gehen mal so auf ein etwas mainstreamiges AAA-Game. Das zeigt, wozu Videospiele in der Lage sind, storytechnisch und auch gameplay-technisch. Vor allem, weil ja hier gesagt wird, es soll Abwechslung drin sein. Oder sonst vielleicht sogar einen Assassin's Creed. Da weiß ich halt bei beiden nicht genau, wie die Schwierigkeitsgrade das Gameplay beeinflussen. Aber ich meine, ich hätte Uncharted auch auf einem Modus gespielt, wo es nachher eigentlich keine Herausforderung war.
Ja, ich habe auch aufgeschrieben, diese sogenannten Character-Action-Games, sowas wie Uncharted oder ein Devil May Cry. Da weiß ich jetzt nur nicht, welche davon wirklich so einsteigerfreundlich sind, aber wie du schon sagst, wenn die Schwierigkeitsgrade haben oder sowas wie Auto-Aim, dann kann man das halt hoffentlich so einstellen, dass es auch jedem Spaß machen kann, weil die sind ja auch sehr viel Bombast und das soll ja auch Spaß machen. Deswegen.
Genau, deswegen kam ich da auch drauf und vor allem, weil halt das Interesse eigentlich auch so breit gefächert aufgestellt ist. Ich glaube, da tut man sich jetzt halt keinen Gefallen, wenn man da was empfiehlt, was wie ein Kartenspiel ist. So ein Slay the Spire wäre da natürlich die falsche Beratung. Mhm. Aber ich glaube, wenn man da jetzt mit einem Assassin's Creed reingeht, das könnte vielleicht was sein. Es hat ja sowohl Story als auch Kletterpassagen, als auch Nahkampfpassagen. Es hat coole Cutscenes drin. Die neuen haben mehrere Charaktere, durch die gewechselt wird. So, ich glaube, da kann man schon mal rein. Dann haben wir noch jemanden, der auch sagt, okay, die Art, wie ich Probleme löse, ist mir zwischen Kopf und Hand erstmal relativ egal. Es soll am Anfang einfach funktionieren. Nachher darf die Herausforderung gerne höher werden. Der Realitätsbezug, eher lieber in der echten Welt. Eine komplexe Story ist etwas Gutes und Puzzle und Rätsel und Strategie stehen hier auch wieder im Vordergrund. Darf aber auch ein Hauch Aufbau sein und wird gern mit anderen gespielt. Und auch da dachte ich wieder, ja, wenn's realistischer sein soll und wenn es sich hier so nach Rätsellaune anhört, ich glaube, dann würde ich nochmal sagen, Life is Strange und Firewatch sind für mich aus dem Gebiet sehr gute Empfehlungen. Also gerade auch, weil es darum geht, Rätsel zu lösen, anderen zu helfen, der Humor des Spiels. Ich glaube, da kommt man, gerade wenn man auf realistischere Settings und realistischere Themen steht, um Life is Strange irgendwann trotz einer kleinen Sci-Fi-Prise nicht drumherum. Und auch Firewatch würde ich da nochmal in den Ring werfen.
Also ich habe tatsächlich eher auf Strategie und Aufbau geachtet. Und wenn man so will, ist das perfekte Strategiespiel ja auch ein Puzzle. Und daher habe ich mir die Frage gestellt, ob Age of Empires immer noch State of the Art ist und ob es das Strategiespiel ist, was man heute empfehlen würde.
Ja, ich würde sagen, der vierte Age of Empires macht einen verdammt guten Job darin, auch wieder die Grundlagen in seiner Kampagne zu erklären. Und auch da gibt's, also würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, da gibt's bestimmt Schwierigkeitsgrade. Und vor allem gibt's ja auch verschiedene Völker, die man dann auch ausprobieren kann, wo man dann doch, sobald man irgendwie die Grundlagen verstanden hat, merkt, ja, jedes funktioniert hier so ein bisschen anders. Und ich glaube, Age of Empires macht da immer noch einen guten Job, absolut.
Ja. Wobei natürlich sowas wie eine Tower Defense auch Strategie ist im sehr abgespeckten Sinne, wo man dann halt nicht an mehreren Fronten irgendwie gleichzeitig sein Makro-Management machen muss und sowas. Das ist ja eher was für mich.
Ja,
und eine Tower Defense freundlicher sein dürfte, glaube ich.
Absolut, ja. Eine Tower Defense ist ja auch sehr heruntergebrochen auf das, was da gerade wirklich passiert. Also ich war jetzt zu sehr in dem Story-Umfeld dafür drin, weil wir selten eine echte Geschichte haben, aber vielleicht werfen wir einfach noch Defense Grid rein. Das hat eine sehr witzige Geschichte.
Stimmt,
zumindest.
Ja, stimmt. Das war das mit den Insekten, glaube ich, ne?
Nee, ich glaube, das war das, wo die KI quasi beschützt werden muss. Das mit den Insekten ist aber auch nicht schlecht. Das ist irgendwas mit Konflikt, glaube ich. Das finden wir auch noch raus.
Ja. Und sonst Bloons TD, was ein bisschen bunter und weniger Grimdark sein soll.
Ja, Bloons gerne TD Bloons 6. TD. Affen und Ballons, was kann schiefgehen?
Ja.
Tja, und dann wären wir natürlich nicht fertig mit dieser Debatte, wenn wir nicht noch einen Charakter hätten, auf den jetzt endlich Vampire Survivors passt, aus meiner Sicht.
Ja, ich habe da auch diverse Eine-Runde-geht-noch-Spiele hingeschrieben.
Genau, da geht es eben genau darum, dass das Hauptaugenmerk, was einen davon abhält, Videospiele zu spielen, ist, dass keine Zeit dafür da ist. Und da sind ja die perfekten Spiele, die einfach vorbei sind. Wie so ein Kartenspiel, wie so ein Brettspiel. Die Person hat jetzt mit Brettspielen noch keine Erfahrung mitgebracht. Das heißt, wir können hier aus dem Vollen schöpfen. Und da hätte ich gesagt, okay, dann würde ich tatsächlich sagen Vampire Survivors, wenn es mit anderen gemeinsam gespielt werden soll, explizit nicht gegen andere, sondern mit anderen, dann hat Vampire Survivors nämlich einen Koop-Modus. Und ansonsten würde ich fast sagen, man könnte mal einen Trackmania ausprobieren. Das ist gratis und das kann man auch sehr gut gegeneinander so auf Highscores spielen. Das ist ein Rennspiel, wo man quasi gleichzeitig die gleiche Strecke fährt, wenn man das an einem Computer spielt, wie es hier gewünscht ist. Und dann nachher schaut, okay, jetzt sind 5 Minuten um, wer hat denn jetzt den besten Streckenrekord? Oder gegebenenfalls auch sowas wie einen Jackbox-Party-Game. Ja, das ist eben genau, was der Name sagt, das sind eben Partyspiele. Da geht es dann auch so in Richtung Nobody's Perfect und Tabu schon fast. Also vielleicht ist auch da noch ein bisschen Interesse dran.
Wobei da natürlich auch, also da kannst du nicht einfach in eine bestehende Party reinjoinen, glaube ich. Also da brauchst du halt wirklich deine 4, 5 Leute vor Ort, die alle sagen, ja, wir spielen das jetzt. Und also es ist halt ein Koop-Spiel, beziehungsweise ein Multiplayer-Spiel so. Wohingegen so ein Trackmania kannst du, glaube ich, auch einfach online mit einer random Lobby spielen und dich da dann mit den Leuten messen. Und Vampire Survivors geht halt auch easy, einfach so mal. Aber klar, es geht ja darum, mit anderen zu spielen. Deswegen ist mein Argument egal.
Ja, aber ich glaube, das sind eben Spiele, bei denen oft das Gameplay so herunterkristallisiert ist, dass man bei den meisten Jackbox-Spielen jetzt auch nicht viel falsch machen kann, auch wenn es das erste Spiel ist. Deswegen sind die vielleicht auch generell nochmal ein guter Überschneidungspunkt.
Man könnte natürlich auch noch Mario Kart nennen. Aber das ist, glaube ich, das Spiel, Leute, die noch sagen, die haben noch nichts gespielt, haben die trotzdem Mario Kart schon gespielt. Von daher. Mhm.
Tja, dann hoffe ich, dass wir der ein oder anderen Person hier Tipps mitgegeben haben. Ob ihr das für euch selbst oder eine bekannte und liebe Person in eurem Freundeskreis oder Familienkreis ausgefüllt habt, das konnten wir jetzt natürlich nicht rauslesen. Was natürlich super spannend wäre, wenn ihr tatsächlich mit einem unserer Tipps hier anfangt und uns dann sagt, das war ja richtiger Mist, wie konntet ihr mir das empfehlen? Ich war komplett überfordert. Das würde ich gerne hören, dann nehmen wir das beim nächsten Mal raus.
Ja. Ja, es ist ja auch so ein bisschen, wir sagen ja sonst auch immer, wir machen hier, wir geben Empfehlungen und Warnungen. Und jetzt war das wirklich mal explizit auf Anfrage hinaus, wo sich die Hörenden dann nicht selber ihr eigenes Bild davon machen mussten, na, könnte das was für mich sein oder nicht? Sondern wo wir quasi Anfragen bekommen haben, ja, das und das möchte ich, gib mir ein Spiel. Da bin ich auch sehr gespannt.
Ja. Und für jede Person müssen wir natürlich noch Animal Crossing empfehlen, weil Tanja schon im Weihnachtsurlaub ist.
Das stimmt, ja. Oder Hello Kitty Island Adventure.
Sonst gibt's Ärger.
Ja, was auch beides sehr gute Spiele sind, wenn man Spiele mag.
Also damit einsteigen und nie wieder was anderes spielen. So wie Anno auch, perfekt.
Ja, genau.
Ja, cool. Dann, wie gesagt, schaut hier gerne unten in die Shownotes rein. Da werden wir versuchen, alles direkt auch mit Kauflink irgendwie zu vernetzen und ansonsten zumindest auf eine Google-Seite, wo ihr von da weiterkommt. Also wir versuchen es euch auch da so einfach wie möglich zu machen und hier nochmal alle Spiele aufzulisten.
Genau.
Und dann sagt uns Bescheid, was ihr davon haltet und was vielleicht auch für euch noch viel bessere Tipps sind für jemanden, der mit dem Spielen anfangen will und bald in unseren Reihen aufgenommen wird.
Ja. Gut, dann ich bedanke mich, Dodo, dass du so viel Sprechanteil heute übernommen hast. Ich muss nämlich zugeben, ich habe mich sehr kurzfristig vorbereiten können nur. Aber es war ja auch dein Fragebogen. Das heißt, du warst da sowieso viel investierter, als ich es ja jemals hätte sein können.
Und ich war schuld, dass die Auswertung vielleicht auch nicht die allereinfachste war mit einer Excel-Tabelle. Die hätten wir eigentlich auch nochmal ein bisschen aufbereiten können, aber dafür ging's gut.
Ja. Gut, dann können wir schon mal anteasern, dass wir jetzt demnächst nach Release dieser Folge bald das Jahresrückblicksformular, was ihr viel Spielenden natürlich ausfüllen dürft, hochladen werden. Mit verschiedensten Kategorien, wo ihr euch jeweils ein Spiel aussuchen dürft, was ihr am tollsten, am schlechtesten, am lautesten, am buntesten und so weiter fandet. Und da freue ich mich auch schon auf die Auswertung. Das wird auch wieder ein Riesenspaß und sehr, sehr lang.
Oh ja.
Also gut, bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.